Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissenschaft Veränderung. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen der digitalen Transformation. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie industrielle Prozesse, zum Beispiel Produktionsprozesse, durch den Einsatz von vermeintlich intelligenter Software unterstützt werden können. Heute mit dabei ist Leonard Mölzner, der aktuell internationale Firmen bei der Digitalisierung ihrer Produktionsanlagen berät und unterstützt. Und aktuell macht er das bei der Deloitte Consulting GmbH. Hallo Leo, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, freut mich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, freut mich auch. Kleiner Disclaimer vorab, wir kennen uns genau aus deinem ersten Studium sozusagen. Und daher ist es halt gerade auch für mich und vielleicht auch den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin sehr interessant, weil du halt schon seit einem Jahr mit deinem Studium fertig bist und jetzt wirklich ganz aus erster Hand Erfahrungen, Einblicke geben kannst und vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf das Thema, was du mitgebracht hast, bieten kannst. Leo, vielleicht fangen wir mal an mit der offensichtlichsten Frage. Wie kommt man denn dazu, als junger Mensch mit Träumen und Wünschen und ganz viel Zukunft, sich mit der Optimierung von industriellen Prozessen zu beschäftigen?
Jawohl, ich glaube, schöner kann man die Frage gar nicht formulieren. Wie komme ich dazu, in einer Produktion zu arbeiten? Ich habe als wirklich kleiner Piep mit 15 angefangen, bei mir auf dem Dorf in Brandenburg in verschiedenen Produktionsunternehmen zu arbeiten. Ich habe 3 Monate, mein erstes Praktikum war in einer Firma, die hat Kostüme hergestellt. Die haben Kostüme vermarktet, vertrieben und die haben eine riesen Produktionsstätte für Kostüme gehabt. Bin später in einem Saatgutunternehmen gelandet, an der Maschine selbst, habe Gabelstapler gefahren. Also habe mich wirklich ein bisschen schmutzig gemacht und bin dann über diese Tätigkeiten irgendwann mal nach der Schule auf die Idee gekommen, hey, Wirtschaftsinformatik ist es für mich aus verschiedensten Gründen und bin dann über verschiedene Einflüsse wieder bei den Fabriken gelandet. Diesmal aber natürlich aus einer etwas anderen Sicht. Und zwar, wie du schon gesagt hast, aus der Beratungsfunktion. Genau.
Sehr spannend. Was Beratung ist, werden wir vielleicht im weiteren Verlauf ein bisschen besser verstehen. Okay, eine Frage, die war nicht abgesprochen. Ich frage trotzdem, kennst du Stapelfahrer Klaus?
Ich kenne Stapelfahrer Klaus. Okay, ich kenne das wunderschöne Video.
Lassen wir es dabei. Hast du selber so einen Stapelfahrerschein?
Ich habe den Schein gemacht, genau. Das gehört ja auch alles mit dazu. Damit man solche Prozesse antreten darf, muss man den Spaß ja machen. Und da gibt es tolle Videos, wie zum Beispiel Gabelstapler Klaus.
Jawohl. Ja, alles klar. Gut, für die Wissenden, die wissen, warum ich gefragt habe. So, ich hatte ja gesagt, wir kennen uns aus dem Studium. Das war ja quasi ein Wirtschaftsinformatik-Studium, wie einige andere, die hier in den vergangenen Folgen waren, auch. Mhm. Jetzt kannst du uns vielleicht mal sagen, nachdem du so eine Karriere vorgelegt hast in der Produktion, in Produktionsanlagen Brandenburgs, ein junger, aufstrebender Mensch, dann hast du doch die Abbiegung gemacht und bist an die Uni gegangen, um vermeintlich was anderes zu studieren oder vielleicht doch was Überschneidendes, nämlich Wirtschaftsinformatik. Vielleicht kannst du uns da das nochmal erklären.
Na sicher. Per se hat ja das, was ich vorher in den Fabriken gemacht hat oder habe, nicht viel mit Wirtschaftsinformatik zu tun. Natürlich gibt es Überschneidungen, Produktion, ähnliche Themen. Aber ich hatte einfach persönlich immer schon so ein Faible für Technik, für Technologie, per se auch wirklich die Maschinenseite und war halt wirklich ein leidenschaftlicher Zocker. Also da haben sich viele Welten tatsächlich vereint und haben mich dann dazu gebracht, dass ich früher oder später in Videospielen gecheatet habe, habe mich für Cybersecurity interessiert, habe dann Deloitte kennengelernt, meinen Arbeitgeber, und die haben gesagt, ey, wenn du bei uns in der Cybersecurity arbeiten möchtest, mach doch bitte Wirtschaftsinformatik, und habe dann tatsächlich vorneweg erst gedacht, vielleicht ist das nichts für mich, aber habe dann schnell gelernt, dass auch meine Themen wie Fabrik und Gaming und weiß der Geier einen riesen Zuspruch in der Wirtschaftsinformatik finden. Viele Themen, die man so als Endkonsument oder als Arbeiter dort wiederfindet, haben ja den Ursprung aus der Wirtschaft oder aus der Informatik und habe mich dann in 6 Semestern eines Besseren belehren lassen, dass Wirtschaftsinformatik doch das Richtige für mich war. Genau, und habe dann das Thema Cybersecurity an die Firmen rangetragen, an Produktionsfirmen, habe dann aber irgendwann gemerkt, cool, ist ein schönes Thema, ist aber der falsche Arbeitgeber für das, was ich machen möchte oder die falsche Abteilung, in der ich gelandet bin, habe mich dann wieder umorientiert und habe jetzt ein Jahr fest weiter in Fabriken gearbeitet, aber halt mit einem anderen Schwerpunkt, und zwar solchen Themen wie Produktion, Personalplanung und das halt alles mit Hilfe von Systemen oder diesem schön genannten Shopfloor-Management, worauf wir später dann hinausgehen.
Ja, dazu vielleicht gleich vorweg meine Perspektive darauf. Ich denke, das ist ganz normal, ne, dass man so zwischen den Welten und zwischen den Themen oder Domänen wandert. Und das ist ja auch das Schöne, ja, dass man das tun kann. Weil, ja, jetzt mal grob über das, was wir gleich sprechen und auch das Thema Cyber Security, das sind ja Dinge, die relevant sind für alles Mögliche, auch für produzierende Unternehmen.
Oh ja.
Sicherlich, solange eine Produktionsanlage nicht digital ist, ja, gibt es da auch nicht so viele Cyber Security Probleme, sage ich jetzt mal so pauschal.
Genau.
Von daher widmest du dich jetzt vielleicht einem Thema, halt dem ersten Schritt.
Genau.
Das, so könnte man es auch frame. Das heißt, auch für dich könnte, wenn du darauf keinen Bock mehr hast, dann spezialisierst du dich weiter, um sozusagen die Firmen, die du in der Vergangenheit beraten hast, digitaler zu sein, dann die Komponente der Cybersecurity zu beachten. Ne? Also man weiß das ja gar nicht.
Genau. Und wie du selber sagst, ist halt ein Thema am Puls der Zeit. Es kommt gerade erst, man hat da schon so ein paar Einblicke, aber das läuft ja über die Jahre definitiv weiter. Also da kann man sich auf jeden Fall sehr schön positionieren, vor allen Dingen mit Wirtschaftsinformatik und wie du sagst, verschiedenen Domänen. Das ist ja überall wiederzufinden.
Super. So, jetzt ist ein Begriff gefallen, der nicht so naheliegend ist. Shop Floor Management. Bei Shop denke ich an einen Online-Shop oder an einen Laden. Ja. Mhm. Gut, Management ist irgendwas mit, ja, das muss man im Griff haben. Jeder BWL-Prof würde mich schlagen für diese Intuition, die dahinter steckt. Und Floor ist ein Flur. So. Ja, was ist jetzt Shopfloor-Management?
Also das Ladenflur im Griff haben, Begriffsfeld, nein Spaß, das ist per se Shopfloor. Fangen wir mal mit dem Begriff an. Shopfloor, Shop, wie du sagst, ist der Laden und Shopfloor ist dann quasi alles, was im Laden landet, wurde im Shopfloor hergestellt. Ergo ist es quasi, um beim Tante-Emma-Laden zu bleiben, das Hinterzimmer, wo dann die Ware hergestellt wird, was dann vorne im Shop landet. Ergo auf große Fabriken gesprochen, es ist die Fabrik, die produziert, damit das Produkt später im Shop landen kann. Also es ist die Geburtsstätte des Produkts, was später verkauft wird, und Shopfloor Management bedeutet, man sollte, wie man das Produkt herstellt, im Griff haben, um bei dem Begriff zu bleiben. Auf gut Deutsch, dort gibt es Prozesse, industrielle Prozesse, Personalprozesse und verschiedenste Einwirkungen, die dafür sorgen sollen, das gesamte Herstellen des Produktes qualitativ und mit bestimmten Problemen oder Anforderungen versehen in den Griff zu bekommen und halt zu managen. Genau, ja. Das Wort mit dem Wort zu erklären ist schwierig, ja, aber ja.
Wir wissen, was gemeint ist.
Genau.
Okay, Shopfloor ist quasi die große Halle, wo was produziert wird. Da ist nicht nur eine Person drin, und sondern mehrere. Und heutzutage sind auch ganz viele Maschinen. Man kennt es ja aus dem Fernsehen, wenn man so Einblicke bekommt, wie, was weiß ich, Dosenravioli hergestellt wird am Nachmittagsprogramm im Privatfernsehen. Diese Dokus kennen wir alle. Und das ist im Prinzip der Shopfloor.
Korrekt, perfektes Beispiel. So, glaube ich, eins der anforderungsreichsten Produkte.
Dosenravioli. Sehr gut. Okay, so zurück. Du hast ja... Jetzt bist du auch nicht der Älteste, von daher sind deine Erfahrungen in Brandenburg, in der Produktion von Brandenburg jetzt auch gar nicht so alt. Also könnte ich jetzt mal annehmen, es ist zwar länger her, aber jetzt auch nicht so uralt. Also so ein Stück war doch da auch Technikeinsatz wahrscheinlich. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen, wenn man jetzt kein modernes Shopfloor-Management-System und intelligente Software und so weiter hat, ja, was ist denn der Status quo?
Auf jeden Fall. Also man muss da auf jeden Fall auch berücksichtigen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Fabriken, unterschiedliche Niveaus, sage ich mal, Riesenfabriken von beispielsweise der Automobilindustrie, die sind ja ganz anders ausgelegt als das, wo ich gearbeitet habe. In meinem Saatgutunternehmen, wo ich tätig war, da ist das natürlich alles noch ein bisschen konservativer, ein bisschen altmodischer. Dort sind viele Systeme einfach noch nicht relevant oder sollten relevant werden, aber noch nicht am Tag. Wobei dann bei anderen Fabriken das schon der Standard ist. Also man kann da sehr gut differenzieren. Aber was habe ich erlebt? Ja, das ist sehr witzig. Ich komme noch wirklich aus so einem schönen, klassischen, altmodischen Arbeitsumfeld. Man hat sich frühst getroffen, die Personalplanung wurde ad hoc gemacht. Man hat im besten Fall geguckt, okay, wer ist zur Schicht erschienen und wen teile ich dann wo ein? Dort wurden dann Pläne. Im besten Fall war das Maß der Informationstechnologie in dem Sinne Excel. Dort wurde eine Excel erstellt, wo dann die Leute zugeteilt wurden, okay, die Personalkraft arbeitet heute dort. Und so wurden die Pläne halt, ich sag mal, manuell, händisch am PC erstellt. Ergo da war schon Software und Technik im Einsatz, aber halt eher als Unterstützung und noch nicht so, dass die Software quasi den Prozess gesteuert hat. Ja. Da hat der Prozess noch die Software gesteuert, wenn man das so sagen möchte.
Also man hat halt einfach isoliert voneinander Dinge, die früher auf dem Papier waren, irgendwie dann mit Software oder mit dem Computer gemacht. Also genau. Vorher war es wahrscheinlich mit Durchschlagpapier irgendwie ein Blatt Papier, wo sozusagen Namen eingetragen wurden, händisch, und jetzt hat man es halt mit einem Excel gemacht.
Genau.
Aber es ist jetzt nicht so, dass es so eine Art von im Browser, im Internet, in der Cloud irgendwie ein System, genau, wo alles zentral gespeichert wird und man ist alles miteinander verbindbar, sondern es sind auch abgespeichert in isolierten Dateien und so ein, genau, bisschen Digitalisierung 1.0 ist ja nicht verkehrt, ist ja normal, ist ja das, so würde man es ja jetzt, wenn man jetzt nicht an Digitalisierung denkt oder an krasse Zukunft und Wachstum und so, würde man es ja so machen. Ja.
Auf jeden Fall. Und perfekt am Beispiel zu sehen, Lagerlogistik ist ja eins der größten Themen von einem produzierenden Unternehmen. Alles, was produziert wird, geht selten direkt auf den Laster und wird abtransportiert, sondern muss irgendwie geordnet und sinnvoll zwischengelagert und dann halt für die jeweiligen Fuhren oder Chargen, die dann auf die Laster kommen, auch sinnvoll gelagert und halt auch gemanagt werden, um das Wort wieder zu benutzen. Mhm. Und früher war es halt einfach so, wir hatten riesen Papiere, vielleicht auch mal eine Excel, wo wir dann halt draufgeschrieben haben, welches Produkt gerade wo gelagert wird. Das bedeutet aber auf gut Deutsch, man ist davon ausgegangen, dass irgendjemand händisch das führt und dass auch jede einzelne Änderung von Stellplatz und ähnlichem, also wenn zum Beispiel ein Produkt aus einem riesen Container genommen wird und der Container wird woanders abgestellt, mhm, muss das auf dem Papier landen. Wenn das dort nicht landet, dann weiß vielleicht die nächste Person gar nicht, wo das Produkt liegt. Ergo, das war alles sehr händisch, mhm, alles sehr manuell und nicht so gut gemanagt, wie es ein System tun kann.
Und ist vielleicht, bevor wir darüber sprechen, welche Risiken mit diesem, sagen wir mal händisch, wir nennen es immer händisch, aber, mhm, ja, es ist ja eine redundante Datenhaltung, also in Zetteln oder Excel-Tabellen an vielen Orten werden viele Dinge geschrieben, auch doppelt, und es muss irgendwie dann trotzdem zusammenpassen, um sozusagen auch sicherzustellen, dass genug im Lager ist für die Produktion und so weiter und so fort. Ne? Bevor wir vielleicht auf diese Schwächen eingehen, hast du in deiner Zeit irgendwas erlebt, was negativ war, gerade weil das alles so komisch händisch war und nicht zentral?
Mhm. Weißt du, was ich meine? Da gibt es auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. Dadurch, dass es halt nicht zentral gemanagt wurde, einfache Rechnung, wenn im Einkauf 80 Mal Produkt A benötigt wird und das Ganze wird nicht automatisch an die Produktion weitergegeben, sondern wird per Zetteln oder per Mund Kommunikation am besten weitergegeben und diese Information geht verloren, dann kann halt auch mal schnell der Produktionsplan chaotisch werden. Und, mhm, das haben wir oft erlebt. Dadurch, dass wir halt schon eine sehr große Marktmacht hatten bei diesem Saatgutunternehmen, hatten wir viele vereinzelte kleine bis mittelgroße Aufträge, die halt aber immer kleine unterschiedliche Abweichungen von einem Produkt hatten. Und, mhm, wir hatten meistens nie die genaue Anzahl des benötigten Produktes produziert. Es gab immer Abweichungen, es gab immer von dem Produkt mal mehr, mal weniger. Natürlich auf dem Papier oder nach Theorie, mhm, sollten wir genug haben. Mhm. Aber in der Praxis sah es dann halt auch manchmal so aus, dass aufgrund von fehlendem Aufschreiben des wirklich tatsächlich produzierten Produktes auch mal Mangel da war oder dass wir mal von irgendwas zu viel produziert hatten, ja, und dann gar nicht wussten, wohin damit. Das bedeutet, dort wurde dann einfach ein bisschen nach Bauchgefühl produziert. Mhm. Und das war für mich immer so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn man jetzt aber einfach eine Schnittstelle hätte, die sagt, mhm, Einkauf braucht 80 mal A und Maschine bekommt mit, ich brauche 80 mal A, dann kann es ja eigentlich nicht schief gehen. Aber wenn dazwischen die Kommunikation, mhm, natürlich schief läuft und Einkauf und produzierende Mechanikerin oder Mechaniker, ja, das nicht mitbekommt, dann wird es halt schnell mal chaotisch. Und das muss man dann halt auch später ausgleichen, etc.
Also, okay, also eine Konsequenz aus diesen unvermeidbaren Phänomen, die daraus kommen, dass halt nicht alle immer das Richtige aufschreiben oder dass halt Fehler passieren. Okay? Mhm. Übertragungsfehler, Kommafehler, falsch gelesen, ja, falsch verstanden und so weiter, was du alles gerade gesagt hast. Da kann zumindest passieren, also fallen mir jetzt ein paar Sachen ein. Ne? Das erste ist, es gibt zu wenig im Lager, was ich brauche, um Dinge zu produzieren. Also, genau, der Einkauf hat, genau, zu wenig gekauft. So. Oder daraus abgeleitet auch so ein Stück weit, man hat zu wenig produziert, ja, weil man sich, was weiß ich, die neuen als eine Null verstanden hat und deswegen irgendwie keine Ahnung.
Ja.
Wenn man zu wenig produziert, muss man, wenn ein Kunde was haben will, aber nochmal die Maschine, also nochmal neu produzieren. Man muss, genau, ja, man muss, genau, ja, quasi das, was man versprochen hat, liefern und das dauert dann länger.
Genau.
Ja? Oder anders, wenn man sagt, naja, so ist halt die Welt, wir haben immer zu wenig im Lager und wir produzieren auch immer zu wenig, damit wir sozusagen das nicht auf dem Rücken unserer Kunden ausbügeln, erhöhen wir unsere Lagerbestände für die sozusagen Dinge, unsere Ressourcen, also die Dinge, aus denen wir was produzieren und aus unser Lager unserer fertig produzierten Teile. Mhm. Das heißt, man erkauft sich, ja, und du wirst gleich merken, warum ich diesen Gedankenschleife gleich drehe. Man erkauft sich die Zufriedenheit der Kunden, ja, mit diesem mit dieser Krücke an System, indem man mehr zum Beispiel Lagerkapazitäten vorhält.
Ja.
Und dieses, sage ich jetzt mal, diese Ausgabe dieser Lagerkapazität für zum Beispiel Ressourcen oder für produzierte Produkte, das ist ja im Prinzip dann vielleicht auch das Geld, ja, was als Opportunität im Raum steht, wo man sagt, also wenn ich das nicht mehr hätte, dann wäre ich produktiver, ist ja klar, weil also oder anders, dann wäre die Marge höher. Und irgendwie ein Teil dieses Geldes könnte ich ja auch dafür nehmen, um mich zu digitalisieren.
Ja.
Ja, also direkt, so mal so, so grob abgeleitet.
Ja, weil ist auf jeden Fall Kapital, was angelegt wird in Form von Ressourcen, was, wenn es dann nicht richtig geplant wurde, anders hätte besser benutzt werden können.
Ja. Ja,
definitiv. Und das hat man oft gesehen auf jeden Fall.
Ja. Okay, mal unabhängig davon, dass die Mitarbeiter natürlich mitmachen müssen und bla bla bla, ne? Und durch den Einsatz von Software ändert sich ja auch irgendwie dann die Nutzung. Also viele sind in ihre Excel-Tabellen verliebt und das ist ja auch okay. Aber vielleicht kannst du uns jetzt mal so dahin führen. Also ich habe jetzt quasi die Risiken so nochmal zusammengefasst auf Basis dessen, was du gesagt hast. Und die Lösung, ja, so haben wir jetzt eingeleitet für sowas, ist das Shopfloor-Management-System. Und das ist ja quasi nicht eine Aneinanderreihung von Excel-Tabellen, sondern es ist irgendwas anderes.
Genau, im besten Falle ist es das nicht, das stimmt. Es sollten verschiedene einzelne Systeme zum Beispiel sein für verschiedene Probleme. Welche Probleme haben wir denn in einem Shopfloor? Das wäre vielleicht erstmal die spannende Frage. Zum Beispiel gucken wir uns mal an. Es gibt die Personalplanung. Das wäre zum Beispiel ein Problem, was durch ein einzelnes System ersetzt werden kann oder unterstützt werden kann. Es gibt die Produktionsplanung. Die Produktionsplanung läuft klassisch, wie wir besprochen haben, per Zettelchen, per Produktionszettelchen. Die Lagerlogistik. Dort kann zum Beispiel ein System drauf sitzen, welches das Lager im allerschönsten Fall topmodern virtuell abbilden kann und zeigen kann, okay, welches Produkt ist wo gelagert. Also verschiedene kleine Probleme, auf die wir dann nochmal ein bisschen genauer eingehen, werden durch Einzelsystemlösungen aufgepeppt oder in besseren neuen Prozessen dargestellt, automatisiert, im besten Fall auch verifiziert, damit solche Probleme wie wurde der Zettel gelesen, wurde die Kommunikation, die wir vorhin angesprochen haben, auch richtig verstanden, dass dort einfach Verifikationsstufen dazwischen sind.
Also in Form von Menschen oder in Form von das?
Sowohl als auch in Form von Menschen, dass Menschen das gegenprüfen oder halt auch, dass das System gegenprüft und sagt, okay, das eine System sagt, wir brauchen 80 mal Produkt A und das andere System verifiziert, okay, wir haben 80 mal Produkt A. Dass dort einfach verschiedene Prozessschritte eingebaut werden, damit solche kleinen Probleme einfach nicht mehr vorhanden sind.
Ja.
Genau. Und dieses gesamte Konstrukt wird dann in einem Cluster zusammengeworfen und dort wird ein Hut draufgesetzt und dieser Hut nennt sich dann das Shopfloor-Management-System.
Ja.
Also quasi viele Einzellösungen, die dann über eine Maske, über eine Hutlösung, über einen Deckel quasi in einem System zusammengeführt werden und dann für die verschiedenen Stellen, für die Maschinenplanung, für die Personalplanung bereitgestellt werden, dass alle ihre Ansicht beispielsweise haben oder ihren Nutzen aus diesem System rausziehen können.
Okay, kleine Zwischenfrage. Wir hatten mal eine Folge, da ging es auch um Produktion. Es war so Frischwaren, Branche, Bilderkennung. Und da hatten wir den Begriff des ERP-Systems. Ist jetzt ein Shopfloor-Management-System so ein ERP?
Könnte man so sehen, ja. Vielleicht auch noch mit ein paar anderen Anbindungen. Wenn man jetzt zum Beispiel Thema Personalplanung hat, ist das ja auch eher in Richtung CRM geschaut. Also ich würde dem schwierig einen Label draufsetzen, aber man kann sagen, einige Aspekte aus dem ERP und CRM werden dort zusammengeführt, die man auch klassisch kennt aus solchen Systemen, auf jeden Fall.
Okay. Lassen wir es mal dabei. Ich meine, wir könnten es jetzt noch sauberer ausdeklinieren, tut aber an der Stelle gar nicht dolle zur Sache. Also ich habe verstanden, das sind irgendwie Teilaspekte einer Produktionsanlage, die man versucht in Einzelsystemkomponenten mit Software zu unterstützen, und diese einzelnen Komponenten können auch miteinander reden, ja, und das ist dann quasi das große Ganze, was man dann Shopfloor Management System heißt. Das heißt, wenn jetzt so eine Firma, oder anders gesagt, man kann jetzt so ein fertiges Shopfloor-Management-System jetzt nicht per se direkt einkaufen, so wie man, was weiß ich, sein Microsoft Windows kauft oder so,
genau.
Das ist irgendwie so eine angepasste, individuelle Software, oder ist es doch etwas ganz Standardisiertes? Und je nachdem, was du jetzt gleich antwortest, frage ich mich, nur weil es, keine Ahnung, wenn wir bei deinem Beispiel sind, 10 Saatguthersteller gibt, heißt ja nicht, dass die alle gleich arbeiten. Ist doch
vollkommen richtig. Und ich glaube, das ist der spannende Punkt, wo dieses Thema so riesenkomplex und riesenindividuell wird. Natürlich ist es kein, wie du angesprochen hast, keine fertige Marktlösung. Jede Produktion hat andere Anforderungen, jede Produktion erhebt andere Betriebsdaten, hat andere Personalplanungsstrategien. Manche arbeiten 24/7, manche haben eine 8-Stunden-Schicht am Tag. Das System, was man dort implementieren möchte, kann vielleicht so einen Grundbausteinkasten besitzen, aber im Endeffekt muss es individuell auf jede einzelne Produktion selber zugeschnitten werden. Und das ist auch für mich, finde ich, der spannende Teil, warum ich so gerne im Thema arbeite. Man lernt verschiedenste Anforderungen kennen, und kleine Unterschiede können für komplett andere Systemanforderungen führen.
Ja.
Zum Beispiel allein die Maschinenstraße sind bei 2 verschiedenen Produkten. Für mich als Beispiel aus der Praxis, ich habe einmal einen Bierhersteller begleitet, der hat eine riesen Produktionsstraße, die in der Stunde, ich glaube, an die 14.000 Flaschen Bier produziert. Und dort sind das sind kleine Maschinen, die alle ihre eigenen Aufgaben haben und alle sich wieder in dem System wiederfinden. Mhm. Aber dementsprechend zum Beispiel bei Bier muss vorher, wenn eine Flasche aus dem Pfand zurückkommt, muss sie einmal durchleuchtet werden und geschaut werden, okay, kann ich diese Flasche wiederverkaufen? Und diese Anforderung, die dann später in ein System und in eine Qualitätsprüfung übergeht, findest du in einem Saatgutunternehmen nicht. Ein Saatgutunternehmen muss nicht prüfen, ist meine Flasche sauber. Mhm. Sowas gibt es beide nicht. Mhm. Dementsprechend musst du 2 Systeme komplett unterschiedlich füttern. Mhm. Also die Anforderungen muss man halt erkennen, sehen, okay, was hat meine Produktion für Eckdaten und was kann ich mit diesem System rausholen, verbessern, umsetzen, digitalisieren.
Okay, da fallen mir ganz viele Sachen ein, aber auch ein bisschen so auch vielleicht die Frage, je nachdem wie komplex so ein Produktionsprozess ist, also je nachdem was da produziert wird, ne, spricht es entweder dafür, dass der Einsatz einer solchen Software einfach ist oder schwer, aber damit auch als genau die gleiche, andere Seite der gleichen Medaille, auch die Frage, ist es wirklich nötig oder nicht?
Lohnt es sich?
Also oder? Gerade in komplexen Sachen können viele Fehler passieren, die sehr teuer werden können, deswegen ist es zwar anstrengender, sowas einzuführen, sowas zu digitalisieren, aber der Hebel ist ein größerer. Ja, wenn beim Saatgut, bei dem Beispiel bleiben wir jetzt, wenn es eigentlich nur darum geht, ich kriege Saatgut angeliefert und muss es in Säckchen eintüten und dann wieder verteilen, dann kann da nicht viel schiefgehen, so naiv gedacht.
Ja.
Und dann ist der Hebel oder der Effekt von irgendwie so einem überbordenden Shopfloor-Management-System vielleicht auch gar nicht so groß. Gleichzeitig könnte man auch sagen, naja, dann kann es aber ein ganz, ganz kleines sein, was ganz, ganz wenig kostet. Also ja.
Das stimmt.
Okay, klar, wir sind, deswegen ist es kompliziert.
Ich hätte da auch direkt ein wirklich gutes Beispiel zu. Man kann sich, also wenn wir mal konservativ bei dem Saatgutunternehmen bleiben mit alten Arbeitsprozessen, sie haben eine Personalplanung, dort sitzt eine Ressource, die plant regelmäßig den Einsatz der jeweiligen Mitarbeiter. Das bedeutet, im Schnitt, glaube ich, waren das 60 Mitarbeiter, und das ist eine Person, die plant für 8 Stunden einmal am Tag die Arbeitseinteilung. Und das ist, finde ich, schon ein anforderungsreicher Prozess, eine anforderungsreiche Aufgabe, aber im Vergleich zu einer Produktion, einem Bierhersteller, der 3x 8 Stunden Schichten produziert und dementsprechend im 8 Stunden Wechsel 200 Mitarbeiter immer neu einteilen muss und dann noch bei 8 Stunden Schichten, die dann wechseln, solche Themen wie Übergabe und auf einmal ist der Mitarbeiter krank. Das muss ausgeglichen werden, das muss situativ ad hoc direkt aufgefangen werden und von einem System erkannt werden oder vielleicht auch von einem Menschen, aber dann halt von einem System wird es einfacher erkannt. Das ist halt ein komplett anderes Beispiel. Also das sind 2 verschiedene Welten. Bei dem einen wäre es dann vielleicht nicht so sinnvoll beim Saatgutunternehmen, dort so ein hochkomplexes Planungstool hinterzupacken, wenn es dann dort, ich sag mal, mit einer Person trotzdem getan werden kann, muss man dann halt eine Kostenrechnung machen, was lohnt sich mehr auf lange Zeit, die Person, die die nächsten 20 Jahre den Plan macht oder das System, was es einmal teuer eingekauft wird und dann 20 Jahre von selbst macht oder halt diese Riesenproduktion, wo du tatsächlich 3 Mitarbeiter allein dafür einstellen kannst, die den 8-Stunden-Schichtplan erstellen und das dann auch auffangen. Und
ja, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Thema Personalplanung bleiben, ja, dann wird ja das Personal geplant entlang der aktuellen Produktionsbedürfnisse, ja. Also wir müssen so und so viel produzieren in der Zeit, weil wir haben so und so viele Dinge verkauft oder zugesagt zu liefern, zu produzieren, Entschuldigung. Und daher ist es ja nicht nur isoliert, der Personalplaner weiß, wie viele Leute da sind, sondern die reden alle, also diese Teilaspekte der Produktionsanlage müssen irgendwie miteinander kommunizieren. So, jetzt habe ich ganz lange ausgeholt, ich will aber eigentlich nur darauf hinaus, das ist ja nicht nur die Einführung dieser Shopfloor-Management-System-Software, sondern, wenn ich jetzt eine Produktionsanlage habe, die nicht smart ist, also keine Sensoren dran hat oder höchstens vielleicht mitzählt, ja, wie viel Bierflaschen rauskommen oder so. Aber das reicht ja noch nicht, oder? Also man muss auch immer irgendwie, wenn man sowas einführt, dann auch irgendwie die Geräte da drin vernetzen, oder?
Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt so, bleiben wir mal bei dem, wir nehmen mal jetzt die beiden Beispiele, Saatguthersteller in Brandenburg und ein weltweit arbeitender Bierhersteller. So ein weltweit arbeitender Bierhersteller, der hat in seiner Maschinenstraße von die Flasche kommt an, bis die Flasche wird wieder voll Richtung Auslieferung fertig produziert, sind dort an die 80 einzelnen Stationen, wo jeweils verschiedene Maschinen mit Anforderungen, mit Problemen und Situationen drin sind. Das sind so viele Anforderungen in einer Maschinenstraße für ein Produkt, das hat ein Saatgutunternehmen nicht. Nee, das ist eine Maschine, wie du sagst, die Saat kommt an, wird dort reingefüllt, dann ist da ein Päckchen, das wird befüllt, bam, fertig. So beim Bier, es muss geprüft werden, ist die Flasche gut, ist der Druck okay, passt der Deckel noch, ist der Flaschenhals okay, ist das Bier okay, pipapo. Und dementsprechend ist das halt für das Shopfloor-Management-System deutlich, oder ist es relevant, überhaupt zu verstehen, an jeder einzelnen Position, was ist die Anforderung? Was hat diese Maschine für eine Anforderung? Was bringt mir das in meinem System? Weil zum Beispiel, was bringt mir zu sehen, okay, wie viele Flaschen wurden gezählt? Mit der Info kann man vielleicht informativ was anfangen, aber daran plane ich ja nicht wirklich was. Nee. Aber auf der anderen Seite, wenn wir wieder bleiben wir bei der Produktionsplanung. Wenn jetzt ein Unternehmen, ein Bierhersteller, eine bestimmte Anzahl an Bier, ein einfaches Produkt Bier produzieren soll, und sie haben 3 verschiedene Sorten, aber nur 2 Maschinenstraßen, dann kann das System natürlich, weil es weiß, welche Maschinenstraße wie produziert, welche Anforderungen hat, kann dieses System planen, okay, für die nächsten 30 Tage, damit ihr euer Soll erreicht, ist das euer Fahrplan.
Ja.
Und dort wäre zum Beispiel ein Shopfloor-Management-System ultra relevant, weil es kann dieses ganze Problem, dieses Problem der Produktionsplanung anhand der Eckdaten, die man braucht, einfach fertigstellen, mit reinen Inputdaten erstellen und schon kann quasi die Produktion nach einem bestimmten Schema X durchlaufen. Das wäre meiner Meinung nach einer der guten Wins. Ansonsten wäre vielleicht noch das Thema, oder andersrum, warum ist es überhaupt wichtig zu verstehen, welche Anforderungen aus der Produktion in das System rein müssen?
Wie meinst du das? Welche Anforderung?
Meine Maschinenstraße hat bestimmte Anforderungen.
Ja.
Und was davon ist relevant für mein Shopfloor-Management?
Achso, jetzt aus deiner Perspektive, aus deiner Rolle sozusagen, ich überlege mir, was für ein Shopfloor-Management-System brauche ich jetzt für diese Produktionsanlage. Da muss ich ja irgendwie verstehen, wo kann das unterstützen und was mache ich zuerst?
Genau. Das ist einfach relevant dafür, weil, wie du sagst, es ist keine Individuallösung am Ende. Damit es wirklich relevant ist und einen Hebel oder einen Vorteil für das Unternehmen bringt, muss es ja auch Ecken geben, wo das Shopfloor-Management-System wirklich einen Vorteil bringt.
Ja.
Und das ist für uns halt auch immer der wichtigste Schritt, erstmal zu verstehen, okay, welche Anforderungen hat denn die Maschinenstraße und das gesamte Unternehmen dahinter und was kann man davon umsetzen in ein sinnvolles Shopfloor-Management-System.
Das heißt, wir haben dich ja am Anfang vorgestellt als jemand, der gerade in einer Beraterrolle ist. Beratung klingt so nach du gibst so Tipps und Tricks.
Genau.
Aber es ist ja gar nicht so, sondern eigentlich ist es genau das, da zum Beispiel, da kommt dann eine Firma, die vielleicht ihre, was weiß ich, zu viele Fehler macht in der Produktion oder sagt, könnte ich meine Produktionskapazitäten steigern, ohne jetzt neue Standort aufzubauen oder was auch immer. Und dann kommen die zu euch und dann würdet ihr wahrscheinlich nicht sofort mit auf dem Silbertablett, guck mal, hier ist das Jobflow-Management-System, kauf es, 20% beziehen, sondern ihr sagt erstmal wahrscheinlich beratend, guck mal, erzähl uns doch mal, wie du so produzierst und dann können wir dir eine Empfehlung machen. Also so ganz individuell dann doch.
Genau. Und das hast du auch perfekt beschrieben, das ist immer unser erster Schritt, um so ein Jobflow-Management-System implementieren zu können, müssen wir halt verstehen, okay, was passiert da? Dementsprechend, es gibt sogenannte Assessments. Mhm. Das bedeutet, wir gehen hin, wir gucken uns an, wir nehmen auf, welche Anforderungen hat diese Produktion, was passiert dort, wie viele Menschen arbeiten dort, welche Rollen sind vertreten, welche Anforderungen aus so Supportprozessen, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie müssen Qualitätsnachweise gebracht werden. Mhm. Und wie kann man dieses Riesenkonstrukt an Anforderungen in ein System prügeln? Weil wir können nicht ankommen mit der Lösung auf dem Silbertablett, sondern wir müssen erst verstehen, okay, was braucht ihr? Mhm. Und wie kann man vielleicht die Lösung, die im Hinterfeld auf dem Silbertablett liegt, euch aber zuschneiden? Mhm. Weil im Endeffekt denen ein Produkt über den Zaun zu werfen und zu sagen, hey, hier habt ihr, bringt nichts, wenn sie nicht mehr verstehen, wie sie dieses System bei sich anwenden können. Mhm. Und genau da ist unsere beratende Rolle. Mhm. Wir beraten euch zu verstehen, wie ihr eure Anforderungen in dieses System oder implementieren könnt.
Ja. Und gerade auch, weil ihr, ja, so wie viele andere Beratungshäuser auch, ja selber gar keine Software baut oder verkauft.
Korrekt.
Das heißt, ihr seid technologieoffen, wie es die FDP sagen würde. Und ihr versucht, ihr habt sicherlich Rahmenverträge mit irgendwelchen großen Shopflow-Management-Systemen, beziehungsweise gibt es ja auch gar nicht so viele krasse am Markt, die relevant sind. Aber ihr könnt dann schon auch eine Auswahl geben, passt mal auf, das und das ist für euch geeignet und das eher nicht, weil ihr seid zu groß, zu klein, immer.
Also per se sind wir wir sind quasi Vermittler in dem ganzen Prozess. Wir sind der Mittelschritt zwischen dem Shopfloor-Management-Hersteller und dem Produktionsunternehmen, welches es braucht. Und was wir in der Mitte machen ist, wir nehmen uns das Produkt und wir nehmen uns den Kunden und bringen beides zusammen. Weil meistens, wenn ein Unternehmen ein Shopfloor-Management-System herstellt, stellen sie das fertige Produkt her. Einige davon sorgen aber auch dafür, dass es dann beim Kunden implementiert wird. Das ist aber eher nicht der Standard bei Shopfloor-Management-Herstellern.
Ja.
Und genau da kommen wir dann ins Spiel und sagen, wir nehmen uns verschiedene Produkte. Als Deloitte dürfen wir uns nicht auf einen Wettbewerber festlegen. Deswegen haben wir verschiedene Shopfloor-Management-Systeme im Allianzprogramm, heißt das bei uns.
Okay.
Ergo als wir vertreten für diese Kunden ihr Produkt, aber dürfen halt nicht sagen, das Produkt ist das einzig wahre, sondern wir müssen die breite Bandbreite anzeigen und erklären dann dem Kunden, okay, bei dem System ist das, ist dieser Vorteil da und pipapo. Und dementsprechend sind wir der Vermittler da, für den Kunden zu erklären, was sie damit erreichen können. Mhm. Und wenn sie es dann wirklich wollen, auch das Ganze in das System überzugießen.
Mhm. Naja, klar. Also die Softwarehersteller haben Interesse daran, dass es so Leute gibt wie euch. Ja,
genau.
leuchtet ein. Und ihr habt ein Interesse da, damit zu wirken, weil ihr ja eure Beratungsleistung entsprechend veredeln könnt.
Jawohl.
Okay. Genau. Und das erklärt auch, den Gedanken wollte ich noch loswerden, so die Personen hier, die zuhören, die Berufserfahrung haben, haben vielleicht die eine oder andere Sicht auf Consultants, Vulgo-Berater. Und ein Stereotyp ist ja, na, da kommen die Berater, machen ein Konzept. Und das Konzept sagt, feuert 30% der Belegschaft und und dann gehen wir wieder, ciao, Kakao.
Genau.
Ne? Und dieses feuert 30% der Belegschaft. In dem Kontext muss man es ja dann einordnen, weil ihr habt ja den Vorteil, dass ihr verschiedene Kunden kennt.
Jawohl.
Und auch wisst, wenn man das so durchdigitalisiert mit diesen Systemen, wie viele Menschen dann wirklich noch Zettel, also da muss ja keiner mehr Zettel schreiben, sondern es wird ja quasi Effizienz gesteigert und das hängt dann auch so ein Stück weit an den nötigen Menschen, die da mitwirken.
Korrekt.
Ist also irgendwie logisch, dass dann auch weniger nötig sind.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es ja auch eine Riesenchance, im Zuge des demografischen Wandels. Jetzt denke ich an ein produzierendes Unternehmen in Brandenburg, was Schwierigkeiten hat, überhaupt Leute nach Brandenburg, ich jetzt mal.
Korrekt.
Es könnte völlig jedes richtig. Bundesland leidet, das ist der ländliche Raum. Und da kann man dann auch sagen, da ist dann Digitalisierung in dem Sinne auch eine Chance, Menschenmangel im ländlichen Raum auch irgendwie zu begegnen, ne?
Ja.
Wenn man sagt, wir kriegen es auch ohnehin.
völlig richtig. Also erstmal das Klischee, das bedient man leider irgendwie an der Stelle, wenn man jetzt wirklich offen drüber spricht. Natürlich nicht so direkt, wie man es wirklich auch vom Klischee erkennt, aber es stimmt. Dadurch, dass halt einzelne Prozesse durch die Maschine ersetzt werden oder durch das System, vielleicht können wir da nochmal wirklich drauf eingehen, wie das passiert, damit man das auch besser sieht, kann man zum Beispiel die Rolle eines Personalplaners ersetzen, wegstreichen früher oder später. Vielleicht benötigt es dann immer noch so einen kurzen Moment, wo ein Mensch mal rüberschaut, okay, passt das wirklich, was das System dort plant? Aber per se könnte zum Beispiel dann diese Rolle wegfallen. Das stimmt. Und wie du sagst, es kann gleichzeitig Fluch und Segen sein. In Brandenburg bei einem Saatguthersteller auf dem Land, wo immer weniger Leute hinziehen und immer weniger Leute arbeiten wollen, weil sie in die Stadt, aus welchen Gründen auch immer, ist das vielleicht ein Segen, dass so ein System ankommt und sagt, ey, das, was ihr personell nicht gestemmt bekommt, weil demografisch es aktuell nicht möglich ist, euch diese Ressource zur Verfügung zu stellen, da kann das System natürlich sagen, hey, ich löse euch das und ihr braucht diese Menschen nicht mehr. Mhm. Andersrum, in einem großen Unternehmen, wie zum Beispiel dem Bierhersteller mit 600 Mitarbeitern, kann es dann halt einfach mal schnell dafür sorgen, dass 10 Personalplaner und 5 Produktionsplaner halt irgendwie dann nicht mehr relevant sind, hart formuliert leider, weil das System das schneller oder eindeutiger, effizienter ausrechnen kann und halt die Arbeit, die gleiche Arbeit zu weniger Kosten verübt.
Also für das, also man kann noch so positive Aspekte daran finden, es steht und oder es bleibt dabei, es gibt mehr als genug Fälle, wo dann sozusagen Leute nicht mehr nötig sind in der Tätigkeit, die sie aktuell machen. Klar kann man dann sagen, ah, dann haben sie Zeit für schönere Tätigkeiten, weil das war ja vorher auch langweilig, bla bla bla. Aber darum geht's ja gar nicht. Ne? Die haben eine Identität daraus gezogen und dann kommt eine neue Software und dann braucht man auf einmal diese Tätigkeit nicht mehr. Ja? Also man kann das humoristisch beschreiben, aber nüchtern betrachtet ist es dann immer auch individuell tragisch.
Auf jeden Fall. Und da muss man halt auch leider sagen, das ist dann halt auch heutzutage ein Wandel der Zeit. Es wird immer normaler, solche Systeme einzuführen auf verschiedensten Ebenen in Unternehmen, wo halt dann Personal ausfällt. Aber das auf der anderen Seite, die Kehrseite der Medaille ist, die Unternehmen, die wirklich, die produzierenden Unternehmen, die vorne am Markt mitspielen, haben das halt schon umgesetzt. Ergo, sie haben dort diese Stellen schon gecuttet und man fällt vielleicht hinten vom Laster runter, wenn man das nicht nachzieht. Natürlich funktioniert die Produktion immer noch, aber wenn man der effizienteste oder der beste sein möchte, was ja viele leider als Leitgedanken haben, um dann sowas zu tun, wie einfach mal die 20% oder 30% des Personals rauszuschmeißen, wird das halt früher oder später passieren. Ansonsten ist man nicht mehr
konkurrenzfähig. Es ist ja an ganz trivialen Dingen ja auch das Normalste der Welt. Also nehmen wir mal an Restaurants. Ja, Restaurants, die eine eigene Küche haben, sonst wären es nicht Restaurants. Ja, aber die kaufen ja auch, gute Restaurants kaufen auch geschälte Kartoffeln ein. Oder lassen sich irgendwie anderweitig quasi Convenience-Zutaten geben und sparen dadurch ganz viel Personalleistung ein. Ja, also es ist irgendwie das Normalste der Welt. Und wenn einer es nicht machen würde, dann muss er die Preise erhöhen und dann muss er halt, ja, muss das Restaurant in Zehlendorf sitzen und darf nicht, was weiß ich, in Reinickendorf sitzen. Oh Gott. oh Gott, ja. Gleich gedisst allesamt. Okay. So, führe mich mal weiter über das, was wir heute noch sprechen wollten. Ich bin gerade lost, aber du hattest bestimmt noch einen Punkt.
Genau, ich habe, oder was mir vielleicht wichtig wäre für die Leute, die das hören und sich denken, ey, das hört sich interessant an, aber was kann das System überhaupt? Warum ist es relevant, das zu tun? Wir haben vorhinein mal gesprochen, okay, welche sind wirklich so die Key-Themen eines Shopfloor-Management-Systems, welche denn dort in so einem System umgeändert werden können. Da können wir vielleicht immer so einen kleinen kurz, wie was vorher, wie ist es jetzt, Vergleich machen. Dazu haben wir 6 Themen. Das erste Thema zum Beispiel wäre Zeiterfassung. Oder erstmal ganz grundlegend, was heutzutage in einer modernen Fabrik jeder Mitarbeiter hat, ist so eine RFID-Chipkarte. Das ist quasi sein Personalausweis innerhalb des Fabrikgeländes. Dort sind zum Beispiel Zugriffe für bestimmte Türen drin oder halt in manchen Unternehmen ist es so, das ist der Zugang zu ihrem persönlichen Laptop, das heißt, oder ihrer Produktion oder ihrem PC vor Ort. Sie haben eine Karte, wo ihre ID, ihre Persönlichkeit drauf gebunden ist. Und das ist quasi so der Schlüssel des gesamten Konzeptes. Mit diesen Chips oder mit diesen Chipkarten wird ein Großteil der Menschenplanung in dem System abgefrühstückt. Zum Beispiel Zeiterfassung. Man kommt frühs an, man hat diese Chipkarte da, man hält sie gegen ein Zeitmesser und in dem System wird automatisch für diese Person angelegt, okay, zu dieser Uhrzeit ist er angekommen, zu dieser Zeit geht er.
Ja.
Früher war das natürlich, ja, man hat sich beim Chef gemeldet, ey, ich bin 8 Uhr da, pünktlich. Und dann 17:30 hat vielleicht, na, das ist ein bisschen lang.
Ja, oder eine Stempelkarte.
Genau, also
oder
quasi eine Stempel,
die, und die genau. liegt da in dem Schrank quasi und man würde die Information schon irgendwie auf der Stempelkarte sehen. Ja.
Genau, genau. Und das Ganze wurde dann halt durch dieses kleine Feature digitalisiert. Und wenn man jetzt ein Unternehmen mit 600 Mitarbeitern ist, dann ist das schon mal ein dicker Win, weil es ist schwierig, dieses System auszutricksen und die Stempelkarte dann nicht dann mal 2 Stunden später oder wie auch immer. Das Ganze kann sogar so stark runtergebrochen werden, dass man an den Maschinen, an denen man arbeitet, die gleiche Karte ranhält und dann messen kann, okay, ich stand von 8 bis 10 an der Maschine, wie viel habe ich denn tatsächlich produziert? Das ist gleichzeitig Fluch und Segen, weil es für den Mitarbeiter, ich habe selber dort gearbeitet, irgendwann nach dem dritten Tag an derselben Maschine oder nach dem dritten Monat an derselben Maschine, hat man vielleicht mal kurz eine schwache Stunde. Aber wird dann halt schwieriger. Es wird alles viel mehr überwacht. Man sieht im System, okay, wirklich in den 30 Minuten hat er kurz mal Pause gemacht, auf gut Deutsch. Ist für die Geschäftsführung ein großer Vorteil. Für den Arbeitnehmer kann es ein Nachteil sein. Mhm. Hat Pro und Contra auf allen Seiten. Zeiterfassung Thema 1. Dann zum Beispiel für mich ein Riesenthema, wo die meisten Unternehmen gesagt haben, ey, das ist für uns das mit Abstand Beste, das Thema Wartung.
Mhm.
Wartung ist ein Thema in der Produktion. Die ganzen Maschinen, die dort laufen, zum Beispiel beim Bierhersteller, die müssen alle regelmäßig geprüft werden vom TÜV, von verschiedenen Dienstleistern, die das prüfen, damit der Lebensmittelabnehmer am Ende sagt, damit wir euer Bier verkaufen dürfen, muss alles TÜV geprüft und Qualitätssiegel unter dem Deckel hergestellt worden sein. Und das ganze Thema Wartung ist halt so komplex. Jede Maschine, und das sind wie gesagt 80 verschiedene in einer Reihe, müssen zu verschiedenen Daten produziert werden, gewartet werden, haben verschiedene Anforderungen an Wartung. Und wenn jetzt so ein System kommt und sagt, oder vorneweg Deloitte kommt, sagt, okay, diese Maschine hat diese Anforderung in der Wartung, muss alle 2 Jahre gewartet werden, muss alle 3 Monate hinsichtlich der Batterie XY gewartet und ausgetauscht werden und diese ganzen Daten in ein System füttert, hat man letztendlich einen fertigen Fahrplan für die komplette Wartungsperiode von 3 Monaten bis hin zu 2-3 Jahren, was das komplette Wartungsthema automatisiert. Und was halt auch ab und zu mal ein Problem in Produktionsunternehmen ist, wenn rausgefunden wird, dass eine Maschine nicht gewartet wurde, ein Produkt über diese nicht gewartete Maschine produziert wurde, darf es eigentlich nicht verkauft werden.
Ach, Deutschland.
Ergo Deutschland, genau, bürokratischer, salopp gesagt, Spaß.
Ja.
Den spart man sich an der Stelle, weil wirklich das System drängelt und sagt, hey, entweder du wartest die Maschine in 14 Tagen oder das Produkt darf nicht mehr verkauft werden.
Das Abgefahrene bei Wartung ist ja, Wartung kommt doch aus einer Zeit, als man eigentlich nicht wusste, wie ist die Maschine jetzt beschaffen. Deswegen hat man sich geeinigt. Und das ist okay, nachvollziehbar. Wir gucken alle x Jahre mal etwas genauer rein.
Ja.
Jetzt in so vernetzten Systemen, die könnte man ja auch rund um die Uhr überwachen.
Ja.
Macht man bestimmt auch.
Mhm.
Jetzt, was ich mich frage, ist, muss man sie dann trotzdem warten? Ich befürchte ja schon.
Ja.
Aber eigentlich hat man doch dann die Wartung, sag ich jetzt mal, nicht digitalisiert, aber Disruption betrieben und Wartung obsolet gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man trotzdem warten lassen muss.
Definitiv. Da gibt's einen richtig witzigen Ansatz. Man nennt es die, ich glaube, das gibt's auch in der Informatik, den Digital Twin oder die Digital Factory, wo wirklich jede Maschine einzeln live zu jeder Sekunde abgebildet werden kann hinsichtlich aller wartungsrelevanten Aspekte.
Ja.
Also wie ist die Qualität von der Drehmaschine, Pipapo, da können alle Sachen, die eigentlich alle 2 Jahre dummerweise gewartet werden müssen, können live bestätigt werden, okay, hat keine Relevanz, gewartet zu werden. Ich glaube, das ist aber so ein hochkomplexer Kampf von Gesetzgeber und dem deutschen Stand der Digitalisierung.
Weil dann ist die Frage, wo ist die Nachweispflicht? Ne? Wer hat es denn jetzt wirklich kontrolliert? Weil Wartung muss ja wahrscheinlich auch von geschultem Personal passieren.
Genau,
ne?
Genau.
So TÜV oder so wie der Schornsteinfeger, der muss halt nur der darf sagen, die Gasheizung ist okay oder nicht. Oder der Verbrennungsteil davon. Wir schweifen ab,
genau.
Aber genau. Mach gerne weiter.
Jawohl. Also wie gesagt, Wartung kann man darüber sehr gut automatisieren. Dementsprechend fällt dort auch wieder eine Ressource weg, die das vielleicht händisch planen muss oder auch andersrum. Die Wartung kann halt auch wirklich sehr getaktet geplant werden, dass man halt nah aneinander liegende Themen hintereinander abarbeitet, dort eine schöne Konstruktion eingebaut hat. Betriebsdatenerfassung wäre zum Beispiel noch ein Thema. Früher wurde das aufgeschrieben, hey, wie viel haben wir produziert? Mhm. Und heutzutage kann man live mit jeder fertigen Flasche Bier, die vom Band geht, sagen, eine Flasche Bier wurde mehr produziert. Mhm. Ergo, das Thema, was wir vorneweg hatten zwischen Einkauf braucht 80 Mal Produkt A und Maschine hat 80 Mal Produkt A produziert. Mhm. Das ganze Thema kann live quasi bestätigt, authentifiziert werden, indem gesagt wird, jetzt sind 80 Flaschen produziert worden. Mhm. Fertig.
Und man kann auch so also so Anomalien, sorry, dass ich dich unterbreche, aber so, du hattest ja vorhin gesagt, es kann passieren, dass man zu viel produziert, zu wenig einkauft und so weiter und so fort.
Genau.
Und man kann es akzeptieren, dass es so ist, aber wenn man alle Daten vorhanden hat, dann kann sich ja auch irgendjemand hinsetzen und das mal analysieren. Relativ, ja, ne? Ja, also man kann die Gründe für komische Situationen, Fehlverhalten, Anomalien viel schneller und effizienter herausfinden. Ne? Also
korrekt,
man kann als digitale Produktionsanlage auch irgendwie besser werden, weil man halt den Informationsgewinn dadurch hat. Ne?
Jawohl.
Das klingt wie so eine Werbebroschüre. Mist.
Das stimmt schon ein bisschen. Das stimmt. Das Thema ist auch spannend. Naja, aber das auf jeden Fall. Dadurch, dass man wirklich am Anforderung oder man hat ja die gewisse Produktionsanforderung und durch diese Live-Betriebsdatenerfassung kann man, natürlich gibt es Ausnahmen, es geht immer was schief, vielleicht wird mal die 81. Flasche Bier produziert statt 80. Aber man ist so nah an der wirklich geforderten Menge, dass man, und gut, das muss man auch natürlich wieder gegenrechnen zu, wie schnell will man zwischen Produkten wechseln, die man produziert, wirklich einen sehr gut ausgeklügelten und sehr gut am Anforderungen des Einkaufs naheliegenden Produktionsplan fahren kann. Man braucht also nicht mehr dieses vorneweg angesprochene Backlog an Produkten, die man im Lager hat. Also ein paar sollte man immer haben, aber man muss nicht so viel überproduzieren, man muss nicht so viel an übermäßigen Rohstoff da haben, wenn man wirklich ein Orchester zwischen, okay, das brauchen wir und das produzieren wir, hat. Und das kann halt an der Stelle einfach übernommen werden von dem Shopfloor-Management-System.
Mhm.
Wo man auch dann gleich Punkt 4 anbringen kann, der Einkauf. Und das ist meistens nicht in der, also das ist meistens dann nur so eine externe Lösung. Dort gibt es zum Beispiel Seeburger, ist einer der größten Konkurrenten, oder bleiben wir mal bei dem Namen. Sie haben einfach ein System entwickelt, was mit einer Webpage Einkäufe an ein Unternehmen standardisiert. Ergo, ein Unternehmen geht über diese Maschine von Seeburger auf das Unternehmen zu, sagt, ey, ich möchte von euch diese Anzahl an Produkten, bezahlt das direkt und schon wird dieser Lieferschein, heißt es ja, glaube ich, herkömmlich, an das Unternehmen weitergegeben oder der Produktionsschein so rum. Und direkt landet dann in dem Shopfloor-Management-System die Anforderung, hey, Unternehmen XY möchte von euch diese Anzahl an verschiedenen Produkten, bitte plant das mit ein. Und das kann dann halt wieder in diesem Orchester zwischen Anforderungen und tatsächlicher Produktion ad hoc mit eingeplant werden.
Gibt es da so eine Art Login-Effekt? Also im Sinne von, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte gern irgendwie sowas einsetzen, so ein Shopfloor-Management-System, und ich beliefere andere, ich mache so ein B2B-Geschäft, bin ich dann eingeschränkt in der Auswahl meiner Software, weil ich irgendwie mich ausrichten muss an das, was die anderen so benutzen? Oder gibt es da so standardisierte Austauschformate, Schnittstellen, keine Ahnung?
Ich würde per se vom Bauchgefühl her sagen, 85% sind standardisiert. Dort gibt es meistens immer dieselben Protokolle, die halt von einem Endpunkt zu dem internen Endpunkt anschneiden. Wie zum Beispiel bei Seeburger, muss man ehrlicherweise gestehen, da darf ich mich nicht drauf festnageln. Oder bei solchen Systemen.
Ja.
Letztendlich kann dort einfach eine Excel-CSV-Datei, heißt das so?
Ja.
Drauf liegen, wo dann die Anforderungen strukturiert eingetippt werden oder halt von der Webmaske in eine CSV umgewandelt werden und diese CSV dann von dem internen Shopfloor-Management-System gelesen wird. 85% ist so, dann gibt es natürlich aber auch Hersteller, die nicht diesen Standard fahren.
Ja.
Ist dann halt wiederum die Frage, warum nicht.
Oder aber halt in Situationen, die gar nicht standardisiert sind oder die irgendwie vielleicht auch...
Genau.
Aus strategischer Sicht will man gar nicht, dass andere mit einem reden an der Komponente. Ne? Kann ja auch wettbewerbliche Gründe haben.
Das stimmt. Also rein vom Bauchgefühl her, 85% gehen da d'accord miteinander und haben sich auf dem Standard festgenagelt. Es gibt keinen Industriestandard dafür. Dadurch, dass das Thema noch so topmodern ist, gibt es da keinen Gesetzgeber, keine unabhängige Gruppe, die sagt, wenn ihr Shopfloor-Management betreibt, braucht ihr diese Art der Kommunikation oder diese...
Ach so, also irgendwelche Normen oder ISO-Standards, DIN-Standards.
Genau,
also.
Die gibt es da noch nicht für. Das ist noch kein Thema. Zumindest nicht, was das Datenaustauschen untereinander eingeht. Vielleicht gibt
aber
es
wahrscheinlich im Kontext von, wenn man jetzt sagt, ne, Wartung, was wir vorhin hatten, wenn man in diese Richtung geht, so man will vielleicht... Was weiß ich, das System ist vernetzt, deswegen gibt es andere Wartungsintervalle, aber dann muss Norm XYZ erfüllt sein.
Genau,
natürlich
das
dafür
das ist kann gut da. Sein. Mhm. Jawohl. Nee, das kann nicht sogar nur gut sein, das ist so. Also zum Beispiel auch Thema Qualitätsmanagement, ISO 9001, glaube ich, weiß das nicht ganz genau. Das muss halt dann irgendwie in dem System mit abgebildet werden. Korrekt. Mhm. Jawohl, aber so haben wir schon mal 4 Module durchgesprochen, die halt von altmodischen manuellen Prozessen umgesetzt werden in messbare, nachverfolgbare Prozesse. Und für mich jetzt das größte Steckenpferd vom Shopfloor-Management-System, das Thema Logistik.
Mhm.
Logistik fängt da an, wo die Produktion quasi fertig ist. Mhm. Wenn die Produktion das fertige, bleiben wir mal beim Bier oder beim Saatguthersteller, wenn das Bier auf dem Band fertig steht, fertig verpackt und jetzt quasi eigentlich nur noch in den Kasten eingeräumt werden muss oder auf Palette oder wie auch immer, dann muss das Ganze ja vom Produktionsband in ein Lager. Mhm. Und dieses Lager, desto größer das Unternehmen, desto komplexer ist es. Mhm. Desto mehr Produkte man anbietet, desto komplexer ist das, ist die Logistik. Und dort,
also Lagerlogistik meint sowohl das, was ich brauche, als auch das, was ich fertig einlagere und dann sozusagen, wenn es auf die Reise geht, ne?
Genau. Da gibt es verschiedenste Ansätze, das stimmt. Da, das bedeutet, wie wird zwischengelagert, wie wird es vom Zwischenlager fertig in das Endauslager gebracht, welche Strategie ist dort am sinnvollsten? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, wie man Lagerlogistik am effizientesten betreibt. Lagere ich erstmal dasselbe Produkt überall auf der gleichen Fläche oder lagere ich meine Produkte nach Aufträgen, fahre ich sie gleich raus, dort, wo der Laster das abholt, oder lagere ich es zwischen? Und das ist halt wirklich das höchste Maß des Orchesters von so einem System, weil dort eine Menge an Effizienz geholt werden kann. Wenn dieses System automatisiert ein gutes Konzept fahren kann, wie die Bestellungen sehr effizient abgearbeitet werden, mit wenig Zeit zwischen, okay, der Laster ist da und er wird befüllt, das Produkt steht immer direkt da, wenn die Bestellung abgeholt wird. Wenn das von dem System automatisiert abgefrühstückt werden kann, dann ist das wirklich der größte Win, den man quasi von so einem Produkt meiner Meinung nach ziehen kann.
Und die eigentliche Voraussetzung, um überhaupt über sowas nachzudenken wie Roboter in Produkten. Ist jetzt ein bisschen weiter Stretch, aber manchmal habe ich das Gefühl, man sieht dann so, was weiß ich, selbstfahrende Gabelstapler, um aufs Thema von vorhin zu kommen. Und vergisst aber, dass es dafür aber erstmal eine Art von Digitalisierung der Prozesse geben muss.
Ne? Korrekt.
Weil sonst geht's halt nicht. Sonst machst du halt, holst du dir so einen selbstfahrenden Gabelstapler und dann stehst du da.
Ja.
Weil es ist eigentlich unklar, mit was soll der kommunizieren, wo kriegt er die Infos her und so weiter, sind die verlässlich, sind die integriert und so weiter. Ne? Ja. Von daher, alles, über das wir hier reden, ist quasi das Brot- und Buttergeschäft, um überhaupt an das zu denken, was viele Leute mit auch KI zum Beispiel verbinden, nämlich mit Robotern.
Korrekt. Wenn der Gabelstapler nicht weiß, wo das Produkt steht, wie soll er automatisiert dahin fahren und sich das vom Band ziehen, sage ich mal. Das stimmt. Das ist, und deswegen, das ist das, glaube ich, das größte Problem des Ganzen. Und die Lagerlogistik in der kompletten Fülle mit allen Produkten, mit allen Stellplätzen, meistens sind es ja auch sogar nicht nur eine Lagerhalle, sondern verschiedene. Und das ganze Thema über einen großen Campus wirklich, ich sag mal, zu 99% fehlerfrei zu orchestrieren, das ist die größte Herausforderung. Aber wenn man diese meistert, holt das System so viel effizient für die After-Production-Phase, also alles, was nach der fertigen Produktion passiert, holt es so viel Effizienz dort raus, weil es halt einfach automatisiert eine Menge Probleme einspart und vor allen Dingen auch das ganze Thema Logistik bis hin zu, wie landet es auf dem Laster, das ist, glaube ich, der anforderungsreichste personelle Aspekt, der in der gesamten Produktionskette passiert. Also ab dem Moment, wo es vom Band kommt, muss ja eine Person sich darum kümmern, wie lagere ich es zwischen, wann muss ich es wohin lagern, und dann gibt es noch eine Person, die quasi den Lagerbestand abgleicht mit dem, was abtransportiert werden muss. Und das sind ja allein schon 2 Menschen, die dort zusammen planen. In kleinen Unternehmen ist es eine Person, aber in mittel- bis großen Produktionen sind es meistens 2 Menschen, die miteinander das gesamte Produkt, den Prozess planen müssen. Und wenn man jetzt am Tag seine 800 Ablieferungen hat, 800 LKWs kommen da an, dann kann da schon mal gut ein ganzes Team von 10 bis 12 Personen sitzen. Ja. Oder halt dann, wie man leider vorhin angesprochen hat, ein System, was es schafft, das Ganze automatisiert zu erstellen.
Mhm.
Genau. Das sind so die größten Aspekte des Shopfloor-Management-Systems, die man digitalisieren kann. Logistik, Wartung, Zeiterfassung, Betriebsdatenerfassung oder halt auch das ganze Thema Personalplanung. Genau. Das sind eigentlich so die Kernaspekte eines Shopfloor-Management-Systems.
Okay. Und vielleicht jetzt, wir haben ja jetzt hier auch an der Uni so Studiengänge wie Logistik und Spedition und auch Wirtschaftsinformatik, ne? Und jetzt denke ich mir so, die wenigsten, die in solchen industriellen Produktionsanlagen tätig sind, sind da Experten auf dem Feld. Ja, und die wenigsten haben Bock auf IT und Technik.
Jawohl. Ja,
wie nähert man sich dem Thema? Also die wenigsten wollen auch sofort zu die Leute rennen und sagen, macht mal ein Assessment, weil das kostet oder das ist im Prinzip fluffy. Ja? Ja. Aber viele wollen ja vielleicht auch in das Thema direkter einsteigen oder vielleicht auch aus deiner eigenen Perspektive, wie kann man sich denn dem Thema nähern?
Ja.
Was muss man denn da zuerst verstehen? Oder gibt es Bücher, Blogs, keine Ahnung, ich weiß nicht. YouTube? YouTube wahrscheinlich nicht, weil es ist halt Industrie, ne?
Das stimmt. Und das war auch, glaube ich, für mich einer der, warum man da am Anfang so auf einen nicht riesen oder auf nicht so eine große Community gestoßen ist, die dieses Thema wirklich vorantreibt. Aber um den Bogen ganz zum Anfang zu bekommen, ich glaube, dort die Wirtschaftsinformatik ist da wirklich das bindende oder für mich das allheilige Mittel, weil im Endeffekt sprechen dort reine BWLer, also das ganze Thema Logistik, Spedition, Einkauf, Produktionsplanung, das sind BWL-Themen mit Themen der reinen Informatik. Das sind Datenverarbeitung, Datenauswertung, generell das technische Wissen dahinter. Wie funktioniert dieses?
Schnittstellen, also Dinge, über die wir ja auch vorhin gesprochen haben.
Genau. Oder die Hardware, Server, wie, also ja, klingt bescheuert, stimmt. Aber ein Saatgutunternehmen, die wissen nicht, was ein Server für einen Vorteil hat. Warum brauche ich einen Server im eigenen Unternehmen, wenn ich alles auf Papier schreibe? So,
ja.
Kann nicht mein Papier in den Server stecken, geht nicht. Da fehlt dann einfach das Grundverständnis für das Thema Informatik und welche Relevanz das für mich hätte. Weil wenn reine BWLer nichts von Informatik verstehen, warum sollten sie sich dann mit diesem Thema auseinandersetzen? Natürlich machen sie es und es wird auch immer mehr der Trend, weil die große Masse immer mehr dazugreift. Aber es war ja bis vor, das wirst du besser wissen, bis vor vielleicht 10, 15 Jahren war ja Wirtschaftsinformatik gerade so ein Thema, was angefangen hat, sich zu verbinden. Oder
es ist also, oh, das klingt, als ob ich hier der alte Herr, ja, ich bin älter so als du, aber nee, ich glaube, die Wirtschaftsinformatik ist auch viel, viel älter. Aber ich verstehe, was du sagst. Mal ganz praktisch gesagt, gehst du auf so Messen oder gibt's, so kann ich mir das vorstellen, ne? Wenn man Messe der produzierenden Unternehmen, Agrarunternehmen, je nachdem, branchenspezifisch bestimmt. Und dann stellen doch bestimmt auch so eine Softwarehersteller Dinge aus oder zeigen irgendwelche Success-Stories.
Ne? Genau das ist es. Das sind dann Messen, das sind Hubs, Communities oder wirklich dedizierte Arbeitsgruppen, die halt aber auch dann meistens entweder genau diesen Fokus haben oder, was ich sehr oft beobachte, dort treffen wirklich reine Informatiker auf reine Betriebler aufeinander. Und das ist dann für mich so das soziale Umfeld, wo die Leute halt versuchen, okay, IT-Lösungen mit den betriebsrelevanten Aspekten zu verbinden. Und das wächst in den letzten Jahren immer mehr zusammen. Deswegen Shopfloor-Management-System ist ja so ein Thema, was jetzt auch, es gibt es schon länger, aber es reift ja jetzt gerade erst richtig an. Das kommt ja gerade. Es gibt noch keinen Nummer-1-Hersteller für das. Es gibt viele kleine Hersteller und alle arbeiten miteinander, um sich zu verbessern, um neue Erkenntnisse zu sammeln. Aber das bedeutet, das sind wirklich dediziert Leute, die sich auf Messen treffen. Da gibt es zum Beispiel die oft auch viel auf, sowas ist auch viel, daher kenne ich es am meisten, auf Cybersecurity-Messen vertreten, wo halt auch Leute diese Produkte vorstellen. Man glaubt auch, also meistens gehören auch Shopfloor-Management-System und Cybersecurity-Management-System in einem Produktionsunternehmen nah aneinander. Dann gibt es natürlich reine Messen für produzierende Unternehmen, die sich dort treffen. Vor Jahren haben sie darüber gesprochen, wie man die beste Produktionsstrategie fährt. Und immer mehr wird da halt das Thema IT zum Tagespunkt.
Müsst ihr denn, der Grund, warum Firmen jetzt nicht so sowas schon im Einsatz haben oder durchdigitalisiert sind, ist vielleicht auch die Angst vor, was ist denn, wenn mal der Strom alle ist? Keine Ahnung, ich übertreibe. Oder was ist denn, wenn sich da jemand reinhackt?
Ja.
Jetzt in deinem ersten Berufsjahr, vielleicht auch von Hörensagen, von Menschen, die länger schon dabei sind, aber Ist das viel Angst getrieben seitens der Kunden?
Der Relevanz gegenüber, ob man ein Shopfloor-Management-System... Ja. Es ist teilweise durch Angst betrieben, das stimmt. Aber, und da kann man glücklicherweise sagen, da, wie erklärt man das? Alles, was ein Shopfloor-Management-System macht, passiert meistens oder passiert zu 99% vor der Schnittstelle zum offenen, freien Internet. Ergo, meistens hat man ein, man nennt es ein lokales Netzwerk, wo dieses Shopfloor-Management-System greift. Und jetzt im wirklichen Schadensfall, klingen wir mal ganz, ganz salopp gesagt, wenn ein Hacker dieses System im Griff hat, kann er lokal was anrichten, aber meistens auch nicht viel. Denn dieses Shopfloor-Management-System hält ja nicht die Maschine in der Hand. Es benutzt ja nicht die Maschine zu produzieren, sondern die Maschinen geben Informationen an das System, woran Planungen erstellt werden können. Dieses System ist quasi mehr ein Hilfsmittel als oder ein Manager, ein leitendes Hilfsmittel, sagen wir mal so, als ein wirklich leitendes Mittel. Es hat jetzt nicht die Maschine in der Hand. Das heißt, wenn der Hacker dieses System in der Hand hätte, kann er damit nicht viel anfangen, außer Produktionsdaten auslesen.
Okay. Das heißt aber auch, wenn man sowas im Einsatz hat, ist jetzt nicht davon auszugehen, dass irgendeiner fremd von außen sich zufällig übers Internet da reinhackt und deswegen so remote direkt Zugriff hat. Also da gibt es Mechanismen, die das relativ gut ausschließen können. Ja. Aber sowas anderes, was man vorher vielleicht nicht so hatte, so eine richtige Zutrittskontrolle. Oder ich meine, du hast es vorhin mit den RFID-Karten gesagt, so Mitarbeiter loggen sich ein, um sozusagen Stunden nachzuweisen oder zu sagen, wo, wann, wie die Mitarbeiter tätig waren. Aber aus so einer Sicherheitsperspektive ist es ja auch, dass es dann, weil ich glaube, ein jetzt wandeln wir hin zu Cybersecurity, wir müssen das ja gar nicht jetzt aufmachen, du kannst ja gerne wiederkommen.
Ja.
Der Gedanke ist einfach nur, ein Hacker, jemand, der sozusagen Schaden produzieren will, könnte ja auch in die Halle selber gehen und, sage ich jetzt mal, einen USB-Stick irgendwo ranstecken, einen Trojaner draufpacken, keine Ahnung, und dann ist er drin oder sie. Und um sowas zu vermeiden, braucht es ja sozusagen neben der schönen neuen Shopfloor-Management-System-Welt auch vielleicht irgendwelche anderen Dinge, wie zum Beispiel, ja, Zutrittskontrolle.
Korrekt.
An die man vorher gar nicht gedacht hat.
Physische Bausteine, die dann halt das Ganze analysieren, erfassen und dann umsetzen. Oder halt, wie du meinst, die Produktionsdaten, die an das System fließen, oder wie du es vorhin genannt hast, mit dem Thema Anomalieerkennung. Wenn eine Maschine einen Standard an Produktion hat und auf einmal, weiß ich nicht, wird die Maschine auf doppelter Geschwindigkeit eingestellt, dann gibt es dort Cybersecurity-Systeme, die erkennen, okay, die Maschine wurde gerade manipuliert, irgendwas ist an der anders. Gibt dann einen Alarm und sagt, okay, schaut euch mal bitte diese Maschine an, irgendwas wurde an der verändert.
Also, dass man Sabotage früh erkennt,
wenn das jetzt ein Ziel
sein könnte von hackenden Personen und dass man dann so Schaden abwehrt.
Genau, was aber wiederum basiert auf den gleichen Betriebsdaten, die in das Shopfloor-Management-System reinfließen. Also die Maschine produziert, das kann im Shopfloor-Management ausgelesen werden und gleichzeitig als Information, als Anomalieerkennung im Cybersecurity-Tool. Deswegen, die beiden Systeme sind sehr aneinander und müssen auch oft miteinander orchestriert werden. Aber genau.
Super. Jawohl. Also wir merken, man kann sich von dem Grundstock an Wissen, was wir heute bearbeitet haben, ewig weiter robben zum nächsten Thema. Es ist die Grundlage, um überhaupt über noch moderneren Kram wie Roboter nachzudenken. Es bringt neue Fragezeichen hinsichtlich Cybersecurity mit sich.
Auf jeden Fall.
Der Marktdruck sorgt aber dafür, dass eigentlich alle Firmen irgendwie sowas machen sollten. Und auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht so viele auch günstige, vielleicht auch Open Source Software gibt, wird das früher oder später kommen, dass sozusagen jede produzierende Firma irgendwie ein Stück Software findet, was Teilaspekte des eigenen Handelns irgendwie unterstützt und digitalisiert. Ja.
Genau so. Jawohl.
Und tätig sein in dem Feld ist sicherlich nicht langweilig, habe ich jetzt rausgehört.
Auf gar keinen Fall, wenn man dann die Vorliebe für produzierende Unternehmen hat, die sollte man mitbringen.
Und der Vorteil in Deutschland ist wahrscheinlich, dass ja noch viel Industrie da ist.
Auch korrekt.
Viel Industrie, die es schon ganz lange gibt.
Korrekt.
Insofern ist es ja auch spannend, am offenen Herzen zu digitalisieren. Ja. und das ist sicherlich ein Handlungsfeld, was noch mindestens 10 Jahre zu bestellen ist.
Definitiv, wenn nicht sogar länger. Die Produktion in Deutschland wird, glaube ich, noch eine Weile bleiben und wir werden dabei helfen.
Super. Vielen, vielen Dank, Leo, dass du da warst. Es hat mir wirklich Freude bereitet, auch von dir zu hören nach dem Studium. Und ich hoffe, dass das auch für die Zuhörenden ein spannendes Thema war. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Bis dann.
Bis dann.